Hallo und willkommen im Podcast im Museum. Mein Name ist Iris und ich freue mich, dass ihr hier seid. Zu einer Fortsetzung von der letzten Folge, die ihr aber nicht gehört haben müsst, um diese Folge hier zu genießen. Es ist kurz vor Weihnachten, im Advent, und deshalb möchten wir euch etwas schenken und möglicherweise einen Tipp geben für etwas, das ihr weiterschenken könnt. Wir haben nämlich, wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, über die letzten 2 Jahre an einem Projekt gearbeitet, das zu einem Buch geworden ist. Ein richtiges, handfestes Buch. Man kann es in den Händen halten, angreifen, blättern. Es ist wahnsinnig schön geworden. Wir sind total stolz darauf. Und mit diesem Buch, in diesem Buch gibt es Kunstwerke zu sehen, es gibt Fotos zu sehen und Texte zu lesen, Textausschnitte auch zu lesen von Interviews. In diesem Buch, mit diesem Buch, das wollte ich sagen, kauft man automatisch ein Hörbuch mit. Und dieses Hörbuch ist kein gelesenes Buch, sondern es ist eine 10-stündige Audiodokumentation. Wir waren nämlich über die letzten 2 Jahre mit dem Kunsthistoriker Daniel Uchtmann, dem Leiter der Kunstvermittlung am Kunsthistorischen Museum in Wien, in der Welt unterwegs und haben wirklich die unfassbarsten Geschichten erlebt, tolle Menschen getroffen, wirklich wahnsinnig beeindruckende Geschichten gehört von diesen Menschen. Wir waren in Tokio beim Wrestling, wir waren in der Schweiz beim Meditieren, wir waren in Graz beim Tauchen, wir haben einen Kriegsreporter getroffen, eine ehemalige Oberstaatsanwältin, die den größten Finanzskandal der deutschen Geschichte verhandelt hat. All das, um den 7 Todsünden hinterherzugehen. Die 7 Todsünden sind nämlich das Thema dieses Buches und dieses Hörbuches. Und die Idee ist eigentlich ganz einfach. Der Daniel hat sich 7 Kunstwerke aus dem Kunsthistorischen Museum ausgesucht. Und aus diesen Kunstwerken heraus, aus den Geschichten dieser Kunstwerke, haben wir dann draußen in der Welt 7 Menschen gesucht, die was dazu zu sagen haben, die was mit diesen Geschichten in den Bildern zu tun haben. Oder die etwas zu diesen Sünden zu sagen haben oder beides. Und so wird dieses Buch erzählt in 7 Kapiteln zu den 7 Todsünden. Jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert, aber dieses Buch gibt es zu kaufen. Ihr könnt das kaufen bei uns im Shop, am besten direkt bei uns bestellen, dann geht es nämlich am schnellsten und es ist bestimmt auch noch vor Weihnachten bei euch. Falls ihr jemanden habt, eine Person, die Kultur interessiert ist, die gerne Radio hört, die gerne Podcasts hört, die muss gar nicht oft ins Museum gehen, glaube ich, sondern die muss irgendwie so ein Interesse an Gesellschaft und ein bisschen an Kultur haben, dann könnte das genau das Richtige sein. Auf der Website könnt ihr auch ein bisschen reinblättern und reinschauen, wie sich das anfühlt oder wie das aussieht. Das Ganze kostet 39,90 Euro und ist in unserem Shop auf, jetzt muss ich selber nochmal nachschauen, wie die Adresse von unserem Shop ist, auf shop.sissigrand.com erhältlich. Und wie sich das jetzt anhört, das zeigen wir euch, weil wir spielen euch heute ein ganzes Kapitel aus diesem Buch aus, aus dieser 10-stündigen Audiodokumentation, nämlich das Kapitel zum Zorn. Für den Zorn haben wir nämlich den Wolfgang Bauer getroffen, einen Kriegsreporter von der Zeit, der sehr viel in Afghanistan unterwegs war, auch in der Ukraine, auch davon wird er erzählen. Und ein auch wahnsinnig schönes Buch über Afghanistan geschrieben hat. The Ring Road. Nein, wie heißt das? Das kann ich auch gleich, schaue ich gleich nach. Am Ende der Straße, so heißt das Buch. Also ist vielleicht auch eine Empfehlung für Weihnachten. Das haben wir nicht bei uns im Shop, das müsst ihr woanders bestellen. Er hat ein Buch über Afghanistan geschrieben und kennt den Krieg, aber nicht jetzt als spektakulärer Kriegsreporter, sondern als Mensch, der Reportagen schreibt, als Mensch, der in Extremsituationen reingeht. Wie er sagt, sind die nicht so wahnsinnig extrem, sondern er kommt oft auch nachher oder ist auch Teil davon. Aber es passiert durchaus, dass er dann mit Menschen im Schützengraben, zum Beispiel in der Ukraine, sitzt und einfach zu verstehen, wie es den Menschen dort geht. Was machen die dort? Wie ist der Alltag für eine Person, die in der Ukraine im Krieg lebt. Ja, und den haben wir getroffen in einem sehr beschaulichen deutschen Städtchen, waren mit ihm dort kurz spazieren und wandern, haben eigentlich den ganzen Tag verbracht und über den Zorn und über ein Kunstwerk gesprochen, das sich der Daniel eben aus dem KHM zum Zorn ausgesucht hat. Ja, und damit würde ich sagen, übergebe ich an den Daniel im Hörbuch. Viel Spaß mit dem Kapitel zum Zorn.
Kapitel 3. Der Zorn. Lateinisch Ira. Vielleicht die eine menschliche Emotion, bei der wir alle, ob religiös oder nicht, auf Anhieb die Sünde in ihr erkennen können. Wobei, ist das wirklich so einfach? Gibt es nicht auch Dinge, auf die man zornig sein darf oder ja sogar sein muss? Denken Sie an die tiefe Empörung, die wir über eine krasse Ungerechtigkeit spüren, oder an die Wut, die manchmal aufsteigt, wenn Sie die Nachrichten hören. Die Theologie nennt das Ira per Coelum, der Zorn aus Eifer für die Gerechtigkeit, der uns da erfasst, wenn wir Zeugen von Grausamkeit werden. Das prominenteste Beispiel für diesen Zorn, der etwas Gerechtes will, ist wohl Jesus selbst, der in einer berühmten Bibelgeschichte die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel wirft. Nicht in einem unkontrollierten Wutanfall, sondern in einem Anflug von heiliger Empörung, die eine gerechte Ordnung wiederherstellen will. Aber hier wird es dann noch komplizierter. Denn was genau dieser gerechte Zorn dann überhaupt gerecht ist, ist an sich schon schwer festzustellen. Was wir als gerecht empfinden, ist ja zutiefst von unseren eigenen Werten geprägt. Wie viele Menschen mussten und müssen wohl schon im Namen der Gerechtigkeit die tiefste Ungerechtigkeit erfahren? Unser Wüstenmönch des 4. Jahrhunderts, Evagrios Pontikos, sah aber durchaus das positive Potenzial im Zorn, sofern wir, so seine Lehre, die zugrunde liegende Energie unter Kontrolle bringen können. Denn Zorn kann uns eben die Motivation für tugendhaftes Verhalten geben. Wobei Evagrios die Ursache dafür, die Kontrolle über eben diesen Zorn zu verlieren, also der dunklen, der negativen Seite des Zorns zu verfallen, er sah dies zu meiner Überraschung eng mit einer Sünde verbunden, mit der wir uns gerade erst beschäftigt haben, der Trägheit, der Akzedia. Evagrios beschrieb, dass, wenn wir unter innerer Leere und Sinnlosigkeit leiden, die Seele verbittert und reizbar wird. Und aus dieser verbitterten Seele, so Evagrios, schlagen dann die Flammen eines Zorns empor, der sich gegen die Mitmenschen, gegen die Lebensumstände, gegen einfach alles wendet. Er schrieb auch genau auf, wie der Zorn in ihm arbeitet. Während des Gebets, so Evagrios, reißt er den Verstand mit sich fort, indem er uns immer wieder das Gesicht desjenigen vor Augen hält, der uns Unrecht getan hat. Lässt man diesen Zorn über Nacht gewähren, verwandelt er sich in Groll und schickt uns Albträume wie Angriffe wilder Tiere. Der sündhafte Zorn, so seine Erklärung, schöpft seine Kraft also aus einer Verbitterung der Seele. Ich kann es nur wiederholen. Mich fasziniert es sehr, dass dieser Mönch in seiner Hütte so präzise Beobachtungen machte, die so aktuell wirken. Ganz ohne jemals einen Social-Media-Shitstorm miterlebt zu haben. Wenn wir in die Kunst blicken, sehen wir den Zorn oft in Darstellungen verzerrter, geplagter Gesichter, häufig auch in Frauengestalten, in einem Zustand des völligen Kontrollverlusts, die ihre Kleider zerreißen und sich die Haare raufen. Nun gut, da muss man wohl auch den Sexismus der letzten Jahrhunderte abziehen. Aber was ich für uns heute nachvollziehbarer finde, ist dieses Gefühl des Zorns, der einen ja buchstäblich überkommen und den ganzen Körper ausfüllen kann. Das ist der Zorn als Affekt. Aber diese Gewalt, die im Einzelnen entsteht, kann auch zum Grundton einer ganzen Gesellschaft werden. Hier im Museum kann ich das in unzähligen alten Schlachtengemälden betrachten. Aber die rohe, gegenwärtige Form ist mir zum Glück sehr fremd. Aber genau deswegen wollte ich für dieses Kapitel mit jemandem sprechen, der diesen Zorn aus unmittelbarer Nähe gesehen hat. Und es gibt wahrscheinlich wenige Menschen im deutschsprachigen Raum, die mehr dazu geschrieben und verstanden haben als der Journalist und Kriegsreporter Wolfgang Bauer. Seit über 20 Jahren arbeitet er für die Wochenzeitung Die Zeit und reist an die gefährlichsten Orte der Welt. Syrien, Afghanistan, Nigeria, die Ukraine. Er ist ein professioneller Grenzgänger, der nicht nur geografische, sondern vor allem menschliche Grenzen überschreitet, um uns von Orten, Konflikten und vor allem von Menschen zu berichten, deren Lebensrealität für uns ohne ihn eine undurchdringliche Blackbox bliebe. Er selbst versteht seine Arbeit als die eines Übersetzers. Er übersetzt die oft unvorstellbare Realität des Krieges und die Schicksale der Menschen, die darin gefangen sind, in eine Sprache, die wir hier in unserer sicheren Welt verstehen können. Und um mit ihm über den Zorn zu sprechen, habe ich ihn an einem Ort getroffen, an den er nach seinen Reisen immer wieder zurückkehrt. Eines der schnuckeligsten deutschen Städtchen, das Sie sich vorstellen können.
Sonnenschein, schöne Fachwerkhäuser, eine sehr niedliche Stadt.
Reutlingen in Baden-Württemberg. Wir, also Sie wissen schon, meine Abenteuerfreunde Iris und Andreas und ich, stehen vor einem weiß getünchten Haus mit roten Fensterläden. Unten ist eine Kunsthandwerkstätte. Oben, auf zwei Etagen, findet sich Wolfgang Bauers Wohnung und am Dachboden seine Schreibstube, die wir allerdings nicht betreten dürfen. Er arbeitete gerade an einer brenzligen Geschichte. Aber ja, ich schweife ab. Also, wir läuten an.
Hallo, Daniel Ochtmann aus Wien. Wir sind mit Herrn Bauer verabredet.
Die Tür öffnet. Wir gehen einen schmalen Gang mit hoher Decke entlang, das eine brennende Meeresbrücke zeigt. Wie wir später erfahren, ist das ein Geschenk, das Wolfgang Bauer aus Nordkorea erhalten hat. Wir steigen die enge Treppe nach oben. Hier, in seiner friedlichen Wohnung, finden sich, wie man sich das für einen Journalisten vorstellen würde, unzählige Bücher. Aber auch viele kleine Memorabilien, Andenken stehen im Bücherregal. Es sind kleine Dinge. Nennen wir sie Souvenirs der etwas anderen Art, die unscheinbar wirken, bis man die Geschichte dazu hört. Eine Parfümflasche zum Beispiel, die Wolfgang Bauer vom Pressesprecher der Taliban als Geschenk überreicht worden war.
Ich hab's nie gemacht. Geht, ne?
Tragen wir es jetzt nicht, aber es riecht gut.
Das ist, kannst du mit aufnehmen, ja, das ist, ich war mal embedded mit den Taliban, bevor die Taliban die Macht übernommen hatten.
Embedded mit den Taliban.
Nervenaufreibende Recherche, weil wir da illegalerweise aus Sicht der Regierung durch die Front durchbrechen mussten und uns durchschmuggeln mussten zu den Taliban.
Also was soll man da sagen? Dazu fehlt mir das Vokabular. Dann holt er einen winzigen Handspiegel aus dem Regal, der von einer Recherche in Nigeria stammt.
Eine Woche lang sind wir mit den Nomaden zu Fuß durch die Berge gezogen, was ich auch nie vergessen werde. Und die Fulani-Familie vom Chef, die Kinder und seine Frau, die haben sich jeden Morgen um diesen Spiegel herum geschart. Das war quasi eines der ganz wenigen Produkte, die diese Familie mit sich führte.
Und ein anderes Teil.
Und dieses Teil stammt vom Bett von Gaddafi aus eines seiner Palästen in Benghazi.
So nebenbei. Ein Stück vom Bett von Gaddafi. Die Wohnung von Wolfgang Bauer ist voll von Erinnerungen. Denn sie ist eben auch der Ort, an den er nach jeder seiner Reisen zurückkehrt, um seine Erfahrungen und Eindrücke in eine Sprache zu bringen, die wir hier in unserer sicheren Welt verstehen können. Er ist also jemand, der zwischen den Welten wandert, wenn man so will. Ja, und wie man schnell merkt, hat das natürlich auch sein Menschenbild geprägt.
In Wien, in Reutlingen, in Hamburg etc. siehst du meistens wenig von der menschlichen Natur. In den Krisen und im Krieg tatsächlich siehst du die Linien der menschlichen Natur deutlich nackter. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns in der Lage ist, alte Krimi-Weisheit sozusagen, jemanden umzubringen. Es kommt nur auf die Situation drauf an. Und jeder von uns ist in der Lage, für sein Essen zu kämpfen mit gewalttätigen Mitteln. Jeden von uns kannst du psychisch in eine Situation bringen, wo er mit seiner Faust jemand anderen verletzt. Aber das siehst du nicht in unserer Lebenswirklichkeit normalerweise.
Schon nach kurzer Zeit, also wir waren vielleicht 10 Minuten bei ihm zu Besuch, wurde mir schon mein eigener großer Luxus bewusst. Der Luxus der Distanz. Denn ganz ehrlich, es mag naiv sein, aber ich bin froh, diese Seite des Menschen nicht in diesem Maße erfahren zu müssen. Denn mein Blick ist nicht der von Wolfgang Bauer, der unmittelbare, sondern ich blicke auf Bilder. Und meistens sind das nicht einmal Bilder, die die Realität 1:1 abbilden wollen. Metaphern. Sie erzählen von biblischen oder mythologischen Geschichten, die sinnbildhaft für genau die Abgründe stehen, von denen er berichtet. Wobei, und da treffen sich Kunst und Kriegsreportage wieder, auch Kunst übersetzt. Sie übersetzt rohe Gefühle in Komposition, in Farbe und Form. Sie hebt Geschichten aus ihrer Zeit und macht sie zu einem zeitlosen Kommentar. Sie zeigt uns nicht nur einen Krieg, sondern das Wesen des Krieges. Und bevor wir tiefer in das Gespräch mit Wolfgang Bauer eintauchen, möchte ich, dass wir uns genau so eine künstlerische Übersetzung ansehen. Ein Werk voll von Zorn, Verrat und göttlichem Schicksal. Das Kunstwerk zum Zorn. Anton van Dyck, Simson und Delila. Die Malerei ist, so könnte man sagen, das Kino vergangener Jahrhunderte. Nicht in dem Sinne, dass sie allen zugänglich war, aber in der Hinsicht, dass hier, auf einer Leinwand, eine Geschichte mit vollen Emotionen erzählt wurde, besonders auf einem so großen Format wie diesem hier. Wir stehen vor der Gefangennahme Simsons, um 1630 gemalt von Antonis van Dyck. Er war einer der bedeutendsten flämischen Barockmaler, der eine gewisse Zeit im Schatten seines großen Meisters Peter Paul Rubens stand. Was er hier malt, ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Simson oder auch Samson ist ein sogenannter Richter, also der Anführer seines Volkes in einer Zeit, bevor Israel Könige wie Saul oder David hatte. Schon seit seiner Zeugung ist er mit übermenschlichen Kräften begabt. Er ist wahnsinnig stark und kann alle Feinde allein durch Muskelkraft besiegen, sodass Israel keine Armee benötigt. Das wissen auch die Feinde, die Philister. Sie versuchen, hinter das Geheimnis seiner Stärke zu kommen, denn seine Kraft ist an Bedingungen geknüpft. Er darf zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Vor allen Dingen darf er sich aber niemals die Haare schneiden. Und wir sehen schon, sein Kopf ist relativ kahl. Seine Locken liegen wie beim Friseur auf dem Boden. Was war geschehen? Wie die meisten Helden, und hier beginnt das Hollywood-Kino schon in der Bibel, hat Simson eine Schwäche, die Liebe. Und diese Liebe ist, wie es sich für eine gute Geschichte gehört, verboten. Denn seine Geliebte, Delila, gehört zum verfeindeten Volk der Philister. Das weiß auch Simson, aber die Liebe überwindet diese politischen Grenzen. Sie lieben einander, aber Delila wurde von ihren Leuten bestochen, vielleicht auch bedroht. Die Bibel aber spricht von Bestechung. Die Bibel macht Delila zur Täterin. Die Gier, mehr besitzen zu wollen, bringt sie dazu, die Liebe ihres Lebens zu verraten. Sie fragt ihm nach dem Geheimnis seiner Stärke, und das sogar viermal. Die ersten drei Male antwortete er nicht wahrheitsgemäß. Er ist ja nicht doof und weiß, dass er die Verantwortung für sein ganzes Volk trägt. Er erfindet also etwas. Zum Beispiel, wenn man mein langes Haar mit einem Nagel an die Wand nagelt, verliere ich meine Kraft. Mit dieser Information ausgestattet geht Delila zu den Soldaten der Philister. Sie kommen und wollen Simson gefangen nehmen. Seine Haare waren mit einem Nagel an der Wand angenagelt, doch er hat seine Kraft noch, kann sie vertreiben oder töten. Dreimal fragt sie, dreimal lügt er. Beim vierten Mal wirft sie die Liebe in die Waagschale und sagt, wenn du mir jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann verlasse ich dich. Nun, als sie mit der Liebe daherkommt, da sagt er ihr auf einmal die Wahrheit. Das Bild zeigt uns den Moment danach. Der Verrat liegt bereits links am Boden, eine Schere und die abgeschnittenen Haare. Simson war auf Delilas Schoß eingeschlafen. Sie oder ihre ältere Magd im Hintergrund schnitten ihm die Haare, während er schläft. Wobei ich mir unschlüssig bin, wie er da weiterschlafen konnte. Die Soldaten kommen zum vierten Mal und machen unglaublichen Lärm. Und hier, in diesem Moment des Triumphs für die Philister, explodiert die Szene in der Emotion, wegen der ich dieses Bild ausgewählt habe, dem Zorn. Blicken Sie auf den älteren Soldaten rechts. Sein Gesicht ist eine Maske des Zorns. Die ganze Emotion konzentriert sich in den Augen. Sie sind weit aufgerissen, quellen fast aus den Höhlen hervor und haben einen fiebrigen, wahnsinnigen Glanz. Der Zorn als Todsünde ist genau das, ein unkontrolliertes, auf Rache und Zerstörung sinnendes Gefühl, das den anderen nicht nur besiegen, sondern auslöschen will. Aus der Perspektive dieses Soldaten ist es wahrscheinlich sogar ein gerechter Zorn. Simson ist für ihn der Staatsfeind, ein übermächtiger Krieger, der seine Kameraden gedemütigt oder vielleicht auch getötet hat. Die Soldaten binden und fesseln Simson. Kurze Zeit später wird er sogar geblendet, sie stechen ihm die Augen aus. Er rappelt sich auf, ballt die Faust, um seine Kräfte zu rufen, und in dem Moment muss er erkennen, dass er seine Kraft nicht mehr hat. Jetzt schaut er zu Delila. Man könnte meinen, wir schauen in das Gesicht eines Mannes, dem gerade das Herz bricht. Und sie? Hier geschieht das, was dieses Bild von vielen anderen Darstellungen dieser Geschichte unterscheidet. Sie, Delila, streckt ihm den Arm entgegen und auch sie wirkt gebrochen. Ein Zeitgenosse von Van Dyck, Rembrandt, hat ein berühmtes Bild gemalt, auf dem Delila mit dem Haarschopf in der Hand als triumphierendes Luder die Szene verlässt. Da ist sie wirklich die Böse. Aber hier? Warum reagiert sie so? Warum verkrampft sie sich so im Tuch, versucht die Nähe zu Simson aufrechtzuerhalten? Warum dieser sehnsüchtige, traurige Blick? Hat sie jetzt erst kapiert, was sie getan hat? Dieser wunderschöne Blickwechsel, das ergibt keinen Sinn, wenn sie die Verräterin ist. Meine Interpretation ist, dass beide Figuren erkennen, dass sie Teil einer viel größeren Geschichte sind, einem göttlichen Schicksal, dem sie sich ergeben müssen. In der Theologie wird Simson als Vorausdeutung auf Jesus gesehen, dessen Selbstopfer am Kreuz, um das eigene Volk zu retten, ist für Simson das Vorbild. Seine Rolle ist das Martyrium und Delilas Rolle ist die der Verräterin, die dieses Schicksal erst ermöglicht. Sie erfüllen beide ihre tragische Bestimmung. Und Delila weiß, dass ihre Rolle die der Verräterin ist. Er hat dreimal gelogen, weil er noch zu feige war, dem Tod ins Auge zu blicken und auch sich von ihr nicht trennen wollte. Als sie aber mit der Liebe kam, wusste er, jetzt muss es passieren. Das ist das Signal. Das ist in Wirklichkeit alles wahnsinnig romantisch. Deswegen glaube ich nicht, dass dies der Blick eines Mannes ist, dem gerade das Herz bricht, weil er erkannt hat, dass er betrogen wurde. Nein, sondern es ist das allerletzte Mal, dass sie einander in die Augen schauen können. Einer der hellsten Punkte im Bild ist sein Augenlicht. Dieser Glanzpunkt im Auge, die feuchten Augen, das ist der letzte Moment der Zweisamkeit. Im wahrsten Sinne des Wortes der letzte Augenblick. Gleich werden sie für immer getrennt sein, er wird geblendet werden. Das ist der Ausdruck nicht von Enttäuschung, sondern von Liebe und Trauer darüber, dass es jetzt vorüber ist. Am frühen Abend spazieren wir, Iris, Andreas und ich, mit Wolfgang Bauer einen Hügel im beschaulichen Reutlingen hinauf. Die Sonne geht unter, die Luft ist mild, die Umgebung idyllisch. Und wir sprechen über Afghanistan. Es ist ein Land, das Wolfgang Bauer so oft bereist hat, dass er es kennt wie kaum ein anderer westlicher Journalist. Darüber hat er ein eindringliches Buch geschrieben. Am Ende der Straße, heißt es. Der Titel verweist auf die Ring Road, eine über 2000 Kilometer lange kreisförmige Autobahn, die die wichtigsten Städte Afghanistans verbinden und Fortschritt bringen sollte. Ein Versprechen, das bis heute unerfüllt blieb. Doch das Buch erzählt nicht von der Straße selbst, sondern von den Menschen, die er entlang dieser Route getroffen hat. Von Geschichten, die sich über Jahrzehnte ziehen. Von einem Land, das immer wieder von einer Tragödie in die nächste stürzt. Und auch von ihm selbst, der so oft zurückgekehrt ist, dass er die Veränderungen miterleben konnte. Während unseres Weges nach oben zu einem Aussichtspunkt, der uns einen Blick über ganz Reutlingen ermöglichen sollte, hole ich mein Tablet heraus, um Wolfgang Bauer auch das Bild zu zeigen, von dem ich Ihnen gerade vorhin erzählt habe, von Simson und Delila.
Im Moment die Soldaten der Philister reinstürmen, wacht er auf.
Seine erste Frage gilt nicht der Kunst, sondern dem Menschen.
Wie ging es der Dame dann hinterher?
Die Bibel berichtet nicht weiter über sie.
Oh. Das wahre Psychodrama wird nicht aufgedeckt.
Ja, eigentlich schon, weil andere Künstler stellen das anders dar. Van Dyck entscheidet sich dazu, sie jetzt so zu malen, dass es ihr ja auch leid tut.
Ja.
Deswegen ist sie hier auch gar nicht die Böse.
Dann ist es auch die Todsünde Liebe.
Ja, das ist nun wirklich keine Todsünde.
Aber die beiden sind ja in die Situation gekommen durch diese Leidenschaft.
Ja, das ist wahr.
In Afghanistan, so erklärt Wolfgang Bauer, ist die Liebesehe eigentlich die Ausnahme. Die Ehe ist eine Sache, die sorgsam von den Familien arrangiert wird. Ist
alles arrangiert von den Eltern, sehr vorsichtig ausbalanciert. Allermeistens natürlich stimmen die Kinder oder müssen die Kinder dem zustimmen, die können auch Nein sagen. Aber die allermeistens verlassen die sich auf die Eltern. Außerdem lernt man ja so wenig Mädels oder Jungs dann kennen in der Gesellschaft dort. Das muss dann alles über die Familienschienen laufen und alles der Sittsamkeit entsprechen.
Und gibt es dann solche Liebesgeschichten in Afghanistan eher nicht? Weil es einfach diese Vorstellung von Liebe nicht gibt, oder?
Doch, die gibt's. Also auch durchs Internet verbreitet und sowieso, weil man sich halt natürlicherseits manchmal verliebt. Also die Glücklichen unter uns verlieben sich. Die gibt's. Ich habe mal einen. Ich werde sie jetzt wieder besuchen in 3 Wochen. Rafi und Halima habe ich 2010.
Und dann
11.
beginnt er zu erzählen. Von einer Romeo- und Julia-Geschichte im echten Leben. Im Afghanistan der 2000er Jahre. Eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrundrauschen des Krieges, des Zorns und der verfeindeten
zwei
Ethnien.
17-Jährige, die sich in einer Eisfabrik in Herat kennengelernt hatten, sich ineinander verschossen hatten, aber zwei unterschiedlichen Ethnien angehörten. Sie Hazara, er Tadschike, er Sunnit, sie Schiiten. Dann war die eine Familie ein bisschen ärmer als die andere. Und ja, sie wollten, also der Papa war total dagegen von ihr, der Hazara, Teil der Familie. Und sie wollten dann miteinander durchbrennen nach Kabul, die Stadt der vielen Freiheiten sozusagen. Aber sie wurden dabei gestoppt im Hazara-Viertel, wo er sie mit dem Wagen abholen wollte. Und er wurde dann verprügelt, fast umgebracht von anderen Hazara-Jungs, die mitbekommen hatten, dass eine von uns Hazara-Mädel jetzt hier mit jemand durchbrennen will. Und da ist die Polizei eingeschritten. Die hat blöderweise dann noch einen erschossen, wie so die afghanische Polizei damals war. Riesenaufstand in der Stadt. Dann mussten die beiden in Schutzhaft genommen werden. Auf der Polizeistation wurde die Polizeistation gestürmt. Dann waren wir plötzlich auch Männer in Zivil, die Soldaten auf Urlaub waren und die so eine RPG dabei hatten. Die haben dann ihre Panzerfäuste auf die Polizeistation abgefeuert. Die Polizeistation brannte, der Fuhrpark brannte. Verletzte, Riesentara. Die beiden wurden dann weiter evakuiert mit den Polizisten, landeten im Jugendgefängnis, wo ich sie dann kennengelernt hatte. Sie wurde sofort auf Jungfräulichkeit untersucht. War Gott sei Dank nichts passiert. Ein wahnsinnig demütigendes Prozedere. Hätte man herausgefunden, dass sie schon sexuellen Kontakt gehabt hätten, dann wäre sie für mehrere Jahre in den Knast gelandet. So waren dann beide in Anführungsstrichen nur ein Jahr verknastet. Ja, und ich bin dann einmal hingefahren, habe sie eine Woche lang getroffen. Sie im Mädchentrakt, ihm im Jungenstrakt mit lauter Taliban-Jungs zusammen. Und nach einem Jahr bin ich wiedergekommen am Ende der Haftstrafe, als der Papa angekündigt hatte, sobald sie ihren Fuß aus dem Knast bewegt, bringt er sie um. Und dann wurde mit den ersten Anwältinnen, den es jemals in diesem Land gegeben hat, verhandelt mit den Familien. Ein Deal wurde ausgehandelt. $2,000 mussten von der Familie des Bräutigams gezahlt werden. Dann hat der Papa Ruhe gegeben. Familie des Bräutigams hatte aber nur die Hälfte. Der andere habe ich gezahlt.
Und, okay. Moment, ich muss kurz meine Schuhe.
Das heißt, es gab ein Happy End.
Moment, ja. Moment. Das will ich auch hören. Okay.
Danke.
Aber das ist ein Riesendrama.
Seither besuche ich die jedes Jahr. Mhm. Ich lasse auch immer Porträts von ihnen anfertigen, die sehr beeindruckend sind.
jetzt über mittlerweile 14, 15 Jahre, weil sie zeigen, wie sich die Menschen verändern. Wir haben drei Kinder, wir sind noch zusammen, er ist aber Tagelöhner, hat kein Geld. Ich sammle im Moment 2000 Euro für eine Rikscha für ihn, weil Rikscha löst alle Probleme, dann kann er sich als Taxiunternehmer selbstständig verdingen. Aber sie sagt, sie würde keinen afghanischen Mädel empfehlen, das ihr gleich zu tun. Sie sagt, hört auf eure Eltern, die sind klüger als ihr. Wir haben den Fehler getan, den Rat unserer Eltern zu ignorieren. Mhm. Also Happy End. Nicht für die Freiheit, aber für das Leben.
Nicht für die Freiheit, aber für das Leben, sagt er. Ein Satz, der die ganze Komplexität dieser anderen Welt zusammenfasst.
Es ist eigentlich unfassbar, welche Dinge das in Bewegung setzt. Also dieses Paar, das da durchbrennen will, so wie du das beschrieben hast, gibt es ja ein riesen Drama, das sich nur aus diesem Paar entspinnt.
Ja, also für uns Journalisten ist das natürlich toll, weil, also was heißt toll, blöder Begriff, aber das ist im Prinzip, das ist eine Einzelgeschichte von einem Paar. Wenn du die aber gut genug studierst als Journalist und recherchierst, kommst du damit tiefer in das Herz von der Gesellschaft, wie über irgendwelche, über 10.000 Nachrichtentexte über eine Situation in diesem Land. Also ich habe viel gelernt über Rafi und Halima, über Afghanistan.
Und auch über den Zorn?
Ja, der Vater war sehr erzürnt, so erzürnt, dass er das Leben, das er einem Menschen geschenkt hat, den Menschen wieder nehmen wollte. Weil über diesen Menschen seine Würde und das seiner Familie so beschädigt ist, dass nicht nur sein Leben, das ist seine Version jetzt, sondern das Leben seines gesamten Clans keine Zukunft mehr hat. Und dann wollte er das Überleben, das wirtschaftliche Überleben seines Clans retten und sozusagen aus seiner Sicht das Leben seiner Tochter opfern.
Das heißt, es hätte tatsächlich von der Umgebung Konsequenzen gegeben ja. gegenüber der Familie wegen ja. dieses Vorfalls.
Keiner macht keine Geschäfte mehr mit dir. Aha. Du wirst als Maverick, als Außenseiter behandelt, als Vater einer Hure, ja, die mit Jungs rummacht. Und dann noch mit solchen Jungs, die ihre Religion, das Schiitentum verrät. Und das alles bist du. Wir sehen das immer so aus unserem Wertemuster heraus.
Ja, klar.
Dass ich ja auch verteidige, aber es ist wichtig, sich auch in das Wertemuster der anderen mal gedanklich zu begeben. Weil nur so, glaube ich, bringt das was. Ansonsten ist es nur ein Ekel, den man empfindet und Abscheu. Mittelalter, schreckliche Menschen. Aber dass die eine sozusagen sehr rationale und in dem Sinne auch gesunde Motivation haben für ihr Handeln, das begreift man dann halt nicht.
Ja. Was ich spannend gefunden habe an dem Bild, bevor wir dich getroffen haben, war sich zu überlegen, was denn Krieg, wenn er über so lange Zeit geht wie in Afghanistan, in welcher Hinsicht spielt dann Zorn überhaupt noch eine Rolle? Also gibt es dort so eine Grundstimmung an, weiß ich nicht, Zorn oder Wut oder...
Ja, sicher, aber die geht in viele Richtungen. Also gibt es Zorn über den Westen, dass er abgezogen ist. Zorn über den Westen, dass er so viele Versprechungen gemacht hat. Zorn ans Schicksal, dass er manche Familien nach Deutschland gelassen hat, andere nicht, die vielleicht viel bedrohter gewesen sein mögen oder sind. Zorn gegenüber den Taliban, die so ungebildet sind und denen man sich unterwerfen muss. Zorn über eine Ethnie, den gerade die Pashtunen, die jetzt alleinig quasi Staat machen und alle anderen 40, 35 Ethnien ausscheiden. Diskriminierung, Rassismus überall. Sicherlich auch Zorn, was ich mal merke, über Allah, dass er es nicht mehr regnen lässt und nicht mehr schneien im Winter. Ja, also, aber dieser Zorn wird halt nur nach innen ausgelebt überwiegend und führt auch viele Leute, nehme ich mal an, in Form der Resignation, was ja ein Schutzmechanismus gegenüber dem Zorn ist und der Hoffnung, die nur wehtut, in die Drogenabhängigkeit. Also Afghanistan hat ein Riesenproblem mit Drogen. Poppyfields, Heroin, Hasch, dann jetzt aber auch immer mehr synthetische Drogen. Das Widerlichste, was ich jetzt mal, mit dem ich da zu tun hatte, war Methanabhängige, die sich über öffentliche Toiletten hängen und sich am Methan des Erschissenen berauschen. Du hast auf den, in Kabul hast du überall auf den Straßen Riesengruppen von Männern mit Bart und allen drum und dran, die so im Kreis rumhocken und wippen auf und ab wie hospitalisierte Menschen, die sich gegenseitig da den Rauch zufacheln. Die sehen aus wie Zombies, muss ich sagen. Die versuchen überall einzubrechen, sind richtig ein Sicherheitsrisiko. Arme Leute, vor denen man aber dann doch Angst haben sollte, weil in ihrer Verzweiflung die alles Mögliche tun können. Und das ist jetzt auch für mich, wenn ich nach Kabul fahre, die größte Bedrohung. Quasi die Abdämpfung des Zorns. Die Drogenabhängigen, die dir das Handy wegnehmen und schnell mal ein Messer zücken. Und dann solltest du auch nicht groß zögern, sondern dein Handy dann geben. Also da sind nicht die Taliban meine große Sorge, sondern die Trauben an Drogenabhängigen, die quasi über alles herfallen, was ein bisschen Besitz hat. Die sich gegenseitig, also die Bauern klauen sich drogenabhängig gegenseitig die Ernten. Deshalb die Taliban patrouillieren, um die Ernten zu bewachen. Wir haben eine riesen Klimakatastrophe in Afghanistan. Ich kenne Gegenden, die waren früher Kornkammern und sind jetzt zu 80% trockengefallen. Aber die Bevölkerung wächst weiter enorm. Jetzt müssen wir da hoch. Wenn wir wollen, weil müssen tun wir ja nicht. Will ja niemand zornig machen.
Auf keinen Fall.
Zu spät.
Und so steigen wir mit vollen Köpfen den Hügel hinauf, hinein in einen fast schon kitschigen Sonnenuntergang. Mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich jetzt zurückkehren ins kleine Häuschen mit den roten Fensterläden. Denn vor unserem Spaziergang habe ich dort mit Wolfgang Bauer ein langes Gespräch über den Krieg und über seine Arbeit geführt, das so eindringlich war, dass es mir bis heute kalt den Rücken hinunterläuft. Im ersten Stock, in einer gemütlichen Ecke, voll mit Bücherregalen, in denen nicht nur Bücher, sondern auch seine Souvenirs der, naja, etwas anderen Art stehen. Sie wissen schon, die Flakonflasche mit dem Parfum der Taliban oder das Stückchen vom Bett von Gaddafi. In dieser Ecke also setzen wir uns in zwei bequeme Ohrensessel. Andreas und Iris bauen die Mikrofone auf und setzen sich daneben auf den Boden. Wir sind alle gespannt. Schließlich hat man selten die Gelegenheit, einen Menschen zu befragen, der sich freiwillig in die gefährlichsten Regionen dieser Welt begibt. Wie alles begann, war meine erste Frage. Also, was hat ihn dazu gebracht, vom Krieg und von den menschlichen Schicksalen hinter der Gewalt zu berichten?
Hat sich alles sowieso aus einem Zufall heraus entwickelt. Schreiben wollte ich immer schon, auch als Kind. Ich habe immer schon viel gelesen. Kurzgeschichten geschrieben, schon als 10-, 11-Jähriger.
Da sein Vater Berufsoffizier war, so erzählt er, war seine Kindheit von ständigen Umzügen geprägt. Wohl mit ein Grund, warum die Schulnoten nie besonders gut waren. Er brach die Schule schließlich ab und versuchte sich an verschiedenen Wegen, die jedoch alle in Sackgassen mündeten. Für das Handwerk, so fand er, war er zu ungeschickt. Bei einer kaufmännischen Lehre stand ihm die Mathematik im Weg. Auch eine Lehre als Hotelkaufmann in Bayern scheiterte am Heimweh. Schließlich, so erzählt er, gab es einen kurzen Versuch bei der Bundeswehr. Aber auch da war er schnell fehl am Platz.
Gesehen, ich bin kein militanter Mensch. Ich kann noch nicht mal im Takt marschieren. Deshalb bin ich auch ungeeignet für Standardtänze. Meine Füße so zu bewegen wie alle anderen und vorgegeben, das geht nicht.
Und dann?
Ja, irgendwann habe ich das Abendgymnasium gemacht, wollte eigentlich Geschichte studieren, Islamwissenschaft, war sehr fasziniert damals schon mit 20 Jahren vom arabischen Raum, in dem ich ein, zwei Reisen unternommen hatte. Und dann kam, wie es der Zufall will, der Journalismus, der Lokaljournalismus dazwischen, angefangen hier in Reutlingen, Schwäbisches Tagblatt. Und die haben mir einfach zugetraut, dass ich da auf Menschen zugehen kann, ihre Lebensgeschichten abfrage und das durch meine Brille wiedergespiegelt interessant sein könnte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Interessanteste für mich eben nicht Theaterkritiken, Ausstellungsbesprechungen, Gemeinderatssitzungen und so weiter, das übliche, die übliche Nahrung eines Lokaljournalisten ist, sondern Begegnungen mit Menschen, die sich in Ausnahmesituationen befinden, in Grenzsituationen, die mit sich ringen.
6 Jahre lang war er bei der Lokalzeitung und begann währenddessen auch für Magazine wie die Brigitte oder Mare zu schreiben. Bis dann, eines Tages, im Jahr 1995, wiederum der Zufall eine große Rolle spielte.
Im Tagblatt gab es professionelle Fotografen, die schon also weit älter waren, die für die Taz und andere bundesweite Organe gearbeitet hatten. Und einer von denen hat mich mal gefragt, magst mit, mir ist der Schreiber ausgefallen.
Ziel sollte Bosnien sein. Und das nur wenige Wochen, nachdem das Friedensabkommen von Dayton unterschrieben worden war. Und er, der junge Journalist, der bis dahin hauptsächlich Lokaljournalismus gemacht hatte, sagte, ja.
Da ging es um eine Überführung von Ambulanzfahrzeugen und auch Lokalberichterstattung wieder. Und die Reise habe ich bis heute nicht vergessen. Dieses erste Erleben von einem gesprengten Haus, ja, vor den Trümmern dieses gesprengten Hauses zu stehen. Und das war nicht Trümmer eines abgerissenen Hauses, so wie ich das bislang kannte, sondern das waren Zeugnisse von Gewalt, ausgegangen von den Nachbarn, wie mir erzählt wurde. Und das fand ich so unfasslich, ja, dass Menschen das Menschen antun können, dass die Nachbarn dein Haus in die Luft sprengen, dass ich sogar diese Steine anfassen musste, also es richtig anfassen musste. Hatte dann ein paar Tage später ein Gespräch mit einer Nonne, die mir mit fester Stimme erklärt hatte, wie sie im Krieg durch die Minenfelder gezwungen wurde mit Flüchtlingen. Wie sie vergewaltigt wurde, hat mir von ihren Vergewaltigungen erzählt. Mit fester Stimme, sehr gefasst. Aber ich habe dann wieder die Fassung verloren. Ich habe gemerkt, wie mir die Tränen kommen, wie ich dieses Gespräch nicht weiter kontrolliert führen kann. Und ich wollte natürlich als Mann jetzt vor dieser Frau nicht heulen und ich wollte sie auch nicht retraumatisieren. Also nachträglich habe das Gespräch dann irgendwie zu Ende geführt, bin da auf meine Kaschemme, die ich da irgendwo hatte, und habe dann geheult und gedacht, das ist nichts für dich. Also das bringt mir nichts, das bringt den Leuten nichts, mit denen ich da zu tun habe, und erst recht bringt's der Leserschaft nichts, in dieser Verfassung, ein Reporter in dieser Verfassung, und habe beschlossen, dass ich das nicht mehr tun werde. Kam dann aber anders.
In den folgenden Jahren, so erzählt er, fokussierte er sich auf sozial relevante Themen. Er berichtete über die Bergarbeiter im Donbass oder recherchierte in Kaliningrad über den Bernsteinhandel. Auch das waren durchwegs gefährliche Situationen, wenn auch kein Krieg. War es seine Absicht, sich auf Dauer dem Extremen auszusetzen?
Also war kein Ziel. Also ich habe auch in den ersten Jahren meiner Magazinjahre alles Mögliche gemacht. Ja, ich habe Reportagen über medizinisch-psychologische Untersuchungen, wenn du deinen Führerschein entzogen bekommst, gemacht und 3 Wochen da die Leute begleitet beim Ringen und Hoffen. Über Baumärkte in Hannover habe ich geschrieben und dann zwischendurch immer mal wieder auch was im Ausland über Kriege, bis sich jetzt in den letzten 20 Jahren das immer mehr verengt hat auf klassische Krisen. Aber bis heute mache ich die nicht nur, weil ich nicht möchte, dass mein Blick und die Sprache abstumpft und dann du dann noch irgendwann, keine Ahnung, zu viel Zorn bekommst oder Bitterkeit oder annimmst, das sei Alltag, der Tod und das Verletztsein und das Blut und traumatisierte Menschen. Wenn das dann irgendwann nur noch für dich Alltag ist, dann verlierst du auch die Fähigkeit zu übersetzen. Das bin ich ja letzten Endes auch nur, ein Übersetzer.
Wie geht man damit um, nachdem man so viel Gewalt vor Augen hatte und sich dann hier in diesem beschaulichen Städtchen wieder einfindet? Wie lebt man in der Realität hier mit dem Wissen von der Realität von dort? Wie nah musst du dran sein? Wie nah muss man dran sein, um vernünftig genug über Hintergründe und über Geschehnisse informieren zu können? Wenn du wochenlang irgendwo unterwegs bist, tauchst du ja wahrscheinlich schon sehr stark ein in die ganze Umgebung. Wie wichtig ist das für dich, um dann auch wirklich plausibel drüber schreiben zu können?
Na, ich glaube, menschlich musst du immer sehr nah dran sein. Jetzt kommt es natürlich ganz auf die Situation drauf an. Ja, ich hatte über Boko Haram berichtet und diese islamistische Sekte in Nigeria, die, ich will behaupten, Zehntausende an Frauen und Mädchen entführt hatte und immer noch entführt. Und da haben wir wochenlang Interviews, Gespräche geführt mit diesen Frauen, die freigekommen waren auf unterschiedliche Weisen. Da konnte ich jetzt an den Geschehnissen nicht nah dran sein. Verständlicherweise, es war alles in der Vergangenheit. Aber in diesen Gesprächen versuchte ich nah dran, also vom Verständnis nah dran zu sein. Und deswegen brauchen, ich hasse den Begriff Interview, ein Unbegriff finde ich, das ist nur ein kleiner Ausflug. Interview ist für mich ein gescheitertes Gespräch. Also mir ist es wichtig, mich mit den Leuten zu unterhalten. Das ist ein Geben und Nehmen. Bin kein Frageroboter. Deswegen nehme ich mir viel, viel Zeit, um eine Gesprächssituation herzustellen, in der sich die Leute öffnen und in der ich auch verstehe, wie denn wer mir gegenüber sitzt oder liegt. Nigeria war es häufig liegen. Mhm. Die Leute liegen auf dem Boden, so wie bei sich zu Hause auch. Dann kommt es aber immer wieder auch zu Situationen, wo ich dabei sein kann, wie jetzt in der Ukraine im Krieg. Und ich bin, wie sagt man so unschön, ich bin keine Frontsau. Ich bin nicht der klassische Kriegsberichterstatter.
Mit schusssicherer Weste.
Die habe ich, ja. Ich habe unten im Flur so einen, ich nenne ihn Expeditionsschrank, wo all diese Ausrüstungsgegenstände drinne sind. Das ist verpflichtend, also auch vom Verlag aus ist es verpflichtend, von unseren Versicherungen ist es verpflichtend. Allein wenn du die ukrainische Grenze überschreitest, dein Set beisammen zu haben, Helm, Weste und diese Tunikas, kennst du die? Diese zum Blutabbinden, 4 Stück für 4 Gliedmaßen. Das sind Voraussetzungen, aber ich meine, nah an die Kämpfe zum Beispiel zu gehen, jetzt in der Ukraine da. Normalerweise tue ich das nicht, weil es einfach zu gefährlich ist. Ab und an musst du es aber machen. Ab und an musst du direkt an die Front, um zu verstehen, wer da wie mit was gegen wen kämpft. Also die Natur des Konfliktes verstehst du normalerweise erst dann vollumfänglich, wenn du an der Front bist.
Die technische Natur.
Nee, auch die psychische, das ist die Quelle des Traumas. Das ist die Frontlinie. In der Ukraine heißt das euphemistisch Kontaktlinie. Das ist die Quelle des Traumas, die Quelle des Schreckens. Und alles geht von dieser Linie ab. In verschiedenen Variationen, in verschiedenen Verformungen, dann tiefer im Landesinneren. Aber wer noch nie an der Front gewesen ist in einem Krieg, versteht einfach die Natur des Krieges nicht. Es ist nochmal eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Existenzialität, wie wenn du jetzt auch nur in Frontnähe bist. 5 Kilometer machen da eine ganze Welt aus. Das versuche ich aber zu dosieren, weil es persönlich extrem gefährdend ist. Auch letztes Jahr, wenn wir 2-mal fast ums Leben gekommen dabei, bei einer Woche Front, die ist extrem gefährlich in der Ukraine. Allein aus mathematischen Gründen, Wahrscheinlichkeitsberechnung, versuche ich das sehr zu dosieren.
Klingt sehr abgeklärt, das Ganze. Kosten-Nutzen-Rechnung.
Musst du. Also das ist alles relativ abgeklärt. Die Vorbereitung ist abgeklärt. Schritt für Schritt, technisch. Du musst immer einen Plan A, B und C haben, in egal welcher Situation. Du solltest da alle Sinne konzentriert beisammen haben. Wenn du diese Abgeklärtheit im positiven Sinne nicht hast, dann geh nicht hin. Abgeklärtheit im emotionalen Sinne wiederum, das ist die besondere Herausforderung von mir, weil ich ja, ich sag mal, keinen Nachrichtenjournalismus betreibe, sondern ich bin Reporter, mache Reportagen lange. Ich muss den Leuten nahe kommen, auch an der Front zum Beispiel, kann ich aber nicht, wenn ich emotional so abgestumpft bin, dass ich nichts mehr wahrnehme. Also ich muss einerseits so resilient sein, dass ich den Schmerz der anderen nicht zu meinem eigenen Schmerz mache, hundertprozentig, weil den würde ich auf Dauer nicht ertragen. Oder den Zorn der anderen zu meinem Zorn mache, dann wäre ich Aktivist. Auf der anderen Seite muss ich mich aber durchlässig halten für den Schmerz, weil ich sonst auf gut Deutsch abgefuckt wäre. Dann könnte ich wiederum nicht übersetzen, weil ich gar nicht diesen unglaublichen Schmerz wahrnehmen würde. Und dann würde ich wiederum Krieg darstellen, wie ja, irgendwie ein Fußballspiel hier jeden Samstag auf dem Bolzplatz. Als was Natürliches, Normales, gar nicht so schlimm. Und dann hätte ich versagt. Und dann sollte ich besser Restaurantkritiks machen.
Ich unterstelle jetzt mal, dass auch Angst dabei eine Rolle spielt. Hält die dich offen, durchlässig?
Ja, Angst ist ein ganz wichtiger Seismograf. Und ich bin, ich sage immer, ein großer Angsthase. Wenn du dich mit meinen Teams unterhältst und den Fotografen, die mich begleiten, dann werden die das bestätigen. Hatte schon Diskussionen mit Fotografen, die sagten, oh, du hinderst mich daran zu arbeiten, weil ich so konservativ bin. Je näher an der Front, desto konservativer werde ich. Das heißt, ich gehe dann kaum aus dem Bunker. Ich will nicht, dass die Fotografen unter offenem Himmel zu lange stehen. Ich möchte, dass jeder Schritt einigermaßen abgegrenzt und abgeplant ist. Und das kann manchmal übertrieben wirken. Ja, also Angst ist ganz wichtig. Und ich empfinde normalerweise relativ viel Angst in den Situationen.
Hast du schon Journalistenkollegen kennengelernt, für die es ein Kick bedeutet, in dieser Situation zu sein?
Eigentlich selten. Hm. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich meistens sehr unterwegs bin, also mit meinem Team, wie so ein bisschen der einsame Wolf. Das macht die Natur der Sache, da ich eben kein Nachrichtenjournalist bin. Ich arbeite für ein Wochenmagazin, auch wenn das mittlerweile stündlich auf der Online-Plattform erhältlich ist, aber ich muss immer schauen bei meinen Projekten, was ist nicht nur morgen interessant, was ist auch noch in einem Monat relevant. Und deshalb muss ich die Herde meiden. Das schränkt meine Erfahrung dann etwas ein. Ich habe bisher in Krisengebieten wenige Kollegen, wenige Fotografen wirklich getroffen, die so einen Adrenalinrausch haben. Die meisten Kollegen sind sehr besonnen, sehr abgeklärt, sehr ernsthafte Leute, die tatsächlich getrieben sind von der Mission, zu berichten, weil sonst niemand berichtet.
Du sitzt nicht im Panzer. Du wirst nicht von einer Militärseite aufgefordert, mitzukommen und aus deren Sicht zu berichten.
Doch.
Doch.
Hin und wieder. Also in der Ukraine, gerade die Geschichte, die wir letztes Jahr gemacht haben an der Front, geht nur, indem du dich embedden lässt mit Militäreinheiten. Normalerweise in der Ukraine wird ein Presseoffizier dir zur Seite gestellt, der guckt, was die Leute so erzählen, dass die keine sicherheitsrelevanten Informationen preisgeben, die dann der gegnerischen Seite erlauben würden, die Position zu zerstören und Menschenleben auszulöschen. Also es hat in gewissen Rahmen schon auch seine Berechtigung, besonders wenn es um Fernsehteams geht, die viele Bilder zeigen, die per GPS auch einmessbar wären. Der sagt dir dann, also diese Richtung nicht filmen, diese Richtung auch nicht und die ist okay und hier bitte das Gesicht unkenntlich machen. Das ist aber der Vorteil meiner Arbeitsweise, dass ich halt nicht nur für ein paar Stunden da sein will, sondern für mehrere Tage, für einen langen Zeitraum. Und in unserem Fall hat sich der Presseoffizier das einen Tag lang und eine Nacht angeguckt und dann hat er gesehen, dass es sehr ungemütlich ist und dass wir harmlose Fragen stellen. Ja, nicht sicherheitsrelevante unbedingt, sondern sehr persönliche Fragen, weil ich ja verstehen will, wer ist das hier als Mensch, der mit mir hier im Schützengraben sitzt. Und dann hat er sich verabschiedet, hat ein Kommandeur der Einheit hier quasi die Verantwortung für uns übertragen und ist dann gegangen. Und dann hatten wir keinen Presseoffizier und die Leute haben relativ frei Laune geredet. Aber es gibt nur wenige Konflikte, über die du berichten kannst, ohne dass du nicht embedded bist bei der einen oder anderen Seite, die dich dann ja aber auch schützt. Also ich wollte nicht alleine an die Front in der Ukraine laufen. Ich weiß nicht, wo die Minenfelder sind. Ich will nicht als Saboteur gelten. Ich will nicht, dass da eine ukrainische Waffe aus Versehen auf mich gerichtet wird. Ich kann die unterschiedlichen Drohnengeräusche im Himmel über mir, die Drohnen, die du alle nicht siehst, auch nicht voneinander unterscheiden. Also ich habe dann sehr gerne jemand neben mir, der sich da auskennt. Ja.
Und nichtsdestotrotz braucht es wahrscheinlich ein unglaubliches Know-how. Ich sehe gerade von hier aus, wo ich sitze, eine Karte. Du studierst das Gelände. Du weißt genau, wo du hingehen möchtest. Also dieses Know-how, das du dir angeeignet hast als Kriegsberichterstatter, als ein Journalist, der aus diesem Gebiet berichtet, das ist wahrscheinlich sehr wichtig und es ist sehr viel Wissen, was man sich da aneignen muss.
Ja, sofern es geht. Also wenn es geht, studiere ich das so aufmerksam wie möglich. Aber auch wieder Beispiel die Geschichte vom letzten Jahr. Wir haben 3 Wochen oder länger investiert, um die vorzubereiten, um diese Militäreinheit zu finden, die uns in einem relativ sicheren Frontabschnitt führt und dann nicht in die erste Linie, ja, nur 500 Meter von Russen entfernt. Ich hatte eine Fotografin dabei, die ist einfach nochmal mehr Gefährdung im Fall von Gefangennahme auch von russischer Seite ausgesetzt als jetzt ich, sondern in der zweiten Linie, also 700, 800 Meter von den Russen entfernt, viele Wochen drauf investiert, mit unglaublich vielen Militärs gesprochen, die alle gesagt haben, ja, wir gucken mal oder es geht nicht oder es ist zu gefährlich. Und am Ende landeten wir dann bei einer Einheit, die gesagt hat, ja, unser Frontabschnitt ist sehr sicher. Presseoffizier hat sich aber selber, der erwähnte, nicht sonderlich gut ausgekannt. Der war doch noch nie an dieser Position. Und am Ende haben wir uns dann, wir wussten nicht, wohin die uns führen aus Sicherheitsgründen, falls wir doch russische Informanten sein sollten oder auf die dumme Idee kämen zu twittern, weil wir quasi unser Futter nicht halten können. Ich twittere ja nicht und ich veröffentliche nichts, bevor nicht die Hauptgeschichte veröffentlicht wurde. Aber dieses Vertrauen haben dann die Militärs nicht unbedingt. Also wir wussten in dem Fall nur so ungefähr, wo wir hinkommen. Und als wir dann dort waren, wo sie uns hingeführt haben, haben wir herausgefunden, dass wir eigentlich in der verwundbarsten Position überhaupt geendet hatte, nämlich direkt im äußersten Zwickel eines Frontwinkels. Also direkt in der Spitze eines Frontwinkels. Wir hatten da nicht nur auf einer Seite Russen, wir hatten gleich auf 2 Seiten die Russen. Aber in der Tat, der Frontabschnitt, 500 Meter, ich kann mich nicht genau erinnern, 500 Meter breit, also 500 Meter langer Schützengraben, den diese Einheit besetzte, war seit diese Einheit 5 Monate lang, glaube ich, dort stationiert war, noch nie frontal angegriffen worden. Insofern war es der sicherste Frontabschnitt. Aber links und rechts fanden ständig Angriffe statt. Und
was heißt das? Was passiert da? Was bedeutet Angriff?
Angriff bedeutet, dass du nachts in deinem Bunker sitzt, in deinem Erdloch, 3 Schichten Holzstämme über dir und ein bisschen Dreck drauf, ein bisschen Isolationsmaterial an den Erdwänden, damit es nicht ganz so feucht und kalt wird. Und also Artilleriebeschuss kennst du schon, wirst ständig beschossen. Wir hatten in der Minute bis zu 10 Granaten direkt vom Bunker. Wenn die Granaten dicht genug am Bunkereingang landen, dann kriegst du eine richtige Luftwelle, eine Schockwelle, die in den Bunker hineintreibt. Immer wieder jagst du dann in die quasi dem Eingang entfernteste Ecke des Bunkers, damit dich keine Holzsplitter treffen. Das ist die Gefahr, dass die Granaten ins Holz, in die Bäume, es war ein Wald, draußen vom Eingang einschlagen oder in das Befestigungsmaterial und diese Splitter, nicht die Bombe selber, sondern die Holzsplitter, dann in den Eingang des Bunkers jagen und dich entsetzlich verletzen können. Und das dauert eventuell Jahre, wenn du da so 40, 50 Holzsplitter im Fleisch hast, dauert das eventuell Jahre, bis durch unzählige Operationen diese wieder befreit wurden. Ja, also das alles bist du dann quasi nach 4, 5 Tagen wird zu deinem Alltag. Du hast auch gelernt, wie auf die Toilette gehen funktioniert. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich, wie unter Dauerbeschuss pinkeln, wo pinkeln. Aber dann eines Nachts hörst du plötzlich nicht nur Artilleriefeuer, Helikopterraketen um dich herum. Du fühlst nicht nur, dass die Erde vibriert unter dir die ganze Zeit, Waldboden, die vibriert von den Mörsern, also Mörsergeschütze der Ukrainer in deiner Umgebung. Auch die haben ja Schockwellen in den Boden hinein. Die vibriert, weil die Russen dann antworten mit entsprechendem Feuer. Sondern plötzlich hörst du in der Nacht Gewehrfeuer, relativ nah, Small Arms Fire. Und das ist quasi das Erschreckendste, weil dann weißt du, wow, in dem Nachbarabschnitt ist die Front in Bewegung gekommen. Die Russen greifen gerade an mit 1-2 Panzern und Infanterie. Die gehen jetzt in den Schützengraben hinein.
Mit dem Ziel, alle zu töten.
Alle zu töten, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall diesen Schützengraben einzunehmen und zu durchbrechen. In deine Richtung eventuell. Und wenn mal,
um Meter zu gewinnen.
Um Gebiet zu gewinnen. Und du sitzt dann in der zweiten Reihe alleine. Also mit deiner kleinen ukrainischen Einheit. Ich war da mit den Fernmeldern zusammen. Für dieses Bataillon, die Kommunikationsstränge vom Schützengraben hatten und weitergaben dann, also Scharnier waren zum Bataillonshauptquartier weiter hinten. Aber aus Sicherheitsgründen kriegen die nicht so viel mit, was links und rechts passiert. Was auch ein Problem ist immer wieder für die Ukrainer. Die können sich dann nur ungenügend koordinieren miteinander im Falle vom Angriff, was die Russen dann gerne ausnutzen. Also wir wussten nicht, was jetzt im Nachbarfrontabschnitt, 500 Meter von uns entfernt, passiert. Wir wussten, aha, die Russen greifen an, das haben wir gehört, intensives Feuer und Gegenfeuer. Und offenbar haben die Russen diesen Schützengraben eingenommen. Und dann stehen die sozusagen im Wald und dann brauchst du eine gewisse Weile, bis sie dann an den zweiten Schützengraben gekommen sind. Und dann kommt es darauf an, ob die Ukrainer sich, ob die genügend Leute haben, auch den zweiten Schützengraben zu besetzen, weiterhin also ihre Verteidigung aufhalten und dafür sorgen, jetzt mal ganz eigennützig gesprochen, dass keine feindlichen Soldaten in deinen Bunker kommen oder in die Nähe von dem Bunker. Und das kann dann schnell passieren, dass da nachts ein Soldat vor deinem Bunker steht und einfach eine Handgranate reinwirft. Das ist sozusagen dann das Ende vom Lied. Und deswegen sind diese Situationen extrem bedrohlich. Artillerie ist das eine. Kannst halt hoffen, dass du keinen Volltreffer bekommst. Bekommst ja meistens nicht. Die Männer haben das ja schon monatelang diesen Beschuss überlebt gehabt. Das ist sozusagen auf eine hässliche Art kalkulierbar. Aber Small Arms Fire ist plötzlich ein Element, das nicht mal kalkulierbar ist. Auch deshalb ist wichtig, dass man ab und an in die Front geht. Weil sowas kann man dir erzählen. Sowas ist irgendwie technisch ja klar, dass da angegriffen wird und verteidigt wird und dass es da Gräben gibt. Aber was heißt das eigentlich?
So geht es mir gerade. Ich höre, was du sagst. Ich habe jetzt Bilder im Kopf. Aber ich kann mir natürlich selbstverständlich nicht mal annähernd vorstellen, was das jetzt heißt, vor allen Dingen tagelang. Wie oft werden Soldaten denn dann ausgetauscht? Müssen die das aushalten bis zum geht nicht mehr?
Es kommt auf den Abschnitt drauf an. Bei unserem Abschnitt, der zu den sichersten zählte, da konnten die regelmäßig ausgetauscht werden. Das waren so 2-3 Tage und dann wieder zurück. Dann 1-2 Tage in so einem Dorf, 10 Kilometer in der Front, wo es aber auch Artillerieeinschläge gab. Auch da sind immer wieder Soldaten getötet worden in ihren Ruhebetten sozusagen. Es gibt andere Frontabschnitte, jetzt auch, wenn du zur Stunde nach Wuleda hinguckst und nach Korachowa, wo ich noch vor anderthalb Monaten gewesen bin, da stürmen die Russen gerade massiv an mit, wie ich höre, 50 bis 60 Angriffen am Tag mit entsetzlichem Bombardement und da können die Leute nicht ausgetauscht werden. Da sitzen die manchmal wochenlang ohne ausgetauscht zu werden, weil das der Weg nach hinten und der Weg nach vorne, das dann das eigentlich Gefährliche ist. Also auch bei unserer Einheit, wo es einigermaßen funktioniert hat, gab es aber regelmäßig einen Beschuss an den Tagen mit Rotation. Die Russen wissen ungefähr, wann rotiert wird und schießen sich dann auf die entsprechenden Achsen ein. Die Leute müssen zum ersten Mal aus ihren Löchern raus. Und das ist der Moment, wenn du sie quasi kriegst von der gegnerischen Seite aus gesehen. Umgekehrt machen die Ukrainer das ja auch so. Das ist der einzige Moment, wo die Soldaten sich exponieren.
Und so führt man seit 100 Jahren Krieg. Oder 150 Jahren.
Ja, seit dem Ersten Weltkrieg, davor nicht. Davor waren das ja mehr oder minder offene Feldschlachten, die
zu Pferd
und da hat man die Landstriche geplündert, bis sie ausgeblutet waren und dann irgendwann eingeknickt sind.
Du hast gerade gesagt, du musst doch hin und wieder an die Front, weil von da geht das Leid aus. Was genau ist dein Erkenntnisinteresse? Interviewst du die Soldaten und dass die Traumata, die dort entstehen, ist das ein Erkenntnisinteresse?
Also ich gehe da völlig offen hin. Ich habe erstmal kein Erkenntnisinteresse sozusagen ist, wie, was passiert da? Was macht das mit den Menschen? Aber in erster Linie, wie sieht's da aus? Was passiert da? Und die Front in der Ukraine ist, wenn ich jetzt nicht lüge, 1200 Kilometer lang. Auf beiden Seiten der Front sind Hunderttausende an Menschen. Die logistische Staffelung geht bis 40, 50 Kilometer jeweils in das Landesinnere. Das sieht man ja auch auf den Satellitenbildern. Das ist also ein riesiger Riss, der sich da durch Zentraleuropa schlängelt. Und das sind jeweils auch gigantische Industrien, die sich da ausgebildet haben. Und das versteht man nur, wenn man da hinfährt. Ja, wie die Dichte der Artillerie Gefährte zunimmt, wie die Infrastruktur nur noch militärisch wird, wie plötzlich unter jedem Baum ein Panzer sitzt, die militärischen Knotenpunkte, also das, was du an ziviler Industrie hast, an ziviler Infrastruktur, wird alles Richtung Front militärisch umgedeutet, hat aber ähnliche Ausmaße. Also es ist wirklich ein Planet Militär, den du da betrittst. Und diese Industrie prägt ja auch, wir haben es im Ersten Weltkrieg gesehen, im Zweiten natürlich auch, aber der prägt ganze Generationen. Das ist ein eigenes Industriezeitalter sozusagen, mit der einzigen Aufgabe eben zu töten und zu überleben.
Das prägt ja auch die Menschen wahrscheinlich über einen langen Zeitraum auch mental, nicht nur wirtschaftlich.
Ja, ich spreche vom Mentalen, ja, genau.
Welche Fragen stellst du den Soldaten im Schützengraben? Was sagen die? Was berichten die? Denn du bist ja mitten dabei, die müssen dir ja nicht von ihren Erfahrungen berichten, du bist ja dabei. Aber was kommt da?
Beides. Also je näher du an die Front gehst, desto kleiner wird die Welt. Wenn du in Kiew bist, da diskutiert man noch in den Cafés und Restaurants, ähnlich wie hier, über die große weltpolitische Lage und so. Da weiß man ganz viel. Und dann, je näher du an die Front kommst, desto kleiner wird dein, wird die Welt. Wenn du da in dieser Bunkerstellung bist, wo wir da waren, dann besteht deine Welt aus diesem Bunker, aus dem Laufgraben und 12 Bäumen drumrum. Das war's. Und schon die Mörserstellung der Ukrainer in nur 50 Meter daneben habe ich nie gesehen, nur gehört und gefühlt. Da waren wir nie, weil wir nicht durften. Militärische Sicherheit, auch die Soldaten dürfen das nicht unbedingt untereinander. Also an der Front schrumpft die Welt plötzlich quasi auf die Spitze einer Nadel zusammen. Ja, ich lebe das einfach mit, was die Leute dadurch leben. Aber natürlich unterhalte ich mich ganz viel über ihre Lebensgeschichten, wenn Zeit ist. Ich versuche auch generell bei allen meinen Recherchen Leute nicht nur wahrzunehmen unter dem Leitmotiv des Leidens zum Beispiel, ja. Die entführten Frauen jetzt in Nigeria waren für mich nicht nur Symbole des Leidens. Ich versuche sie ganzheitlich wahrzunehmen als Menschen, die als Kinder aufgewachsen sind, die Großeltern haben, aber welche Großeltern, welche Geschichte haben die Großeltern? Warum haben sich dann die Eltern von den Großeltern distanziert oder haben genau das weitergemacht, was die Großeltern? Was hat sie dann, die Frau, anders gemacht als ihre Vorfahren bisher und warum? Wer war ihr Mann und was waren seine Eltern wiederum? Ich versuche mich ganz langsam anzunähern. Und erstmal, weil ich verstehen muss, wo bin ich hier gerade? Also menschlich gesehen. Bei den Ukrainern bin ich jetzt im Wald und an der Front, klar, aber wo bin ich menschlich hier mit diesen 6 Männern in dem Bunker? Was für einen Hintergrund haben die?
Und auf welche Motivation?
Die Motivation kommt dann sozusagen automatisch, da musst du gar keine Frontalfrage stellen, weil die Frontalfrage wird frontal beantwortet. Mhm. Die wissen ja, du bist Journalist und dann sagen sie, hi ho. Mhm. Sondern musst dann auch eher zwischen den Zeilen lesen und eher so Fingerzeige dann auch versuchen zu erkennen. Mhm. Aber manche Leute stehen auch einfach für sich selber und haben eine straighte Motivation und sagen, ja, ich kämpfe für mein Heimatland und für meine Familie. Das merkst du aber auch an ihren sonstigen Verhalten. Es gibt ja wirklich da auch unglaublich, unglaublich mutige Menschen, ja. Also die wirklich sich auch opfern für ihre Leute. Also dieses Klischee vom Krieg, tatsächlich hat das einen Kern der Wahrheit. Aber um all das beurteilen zu können, musst du den Hintergrund dieser Menschen besser verstehen. Und ich sag oft, ihr seid, wenn ich mit Opfern rede zum Beispiel, ihr seid viel mehr als euer Leid. Ja, ihr seid stolz, ihr habt Würde, ihr habt wahnsinnig, was ihr aus eurem Leben gemacht habt, wahnsinnig, wie ihr bisher euer Leben bestritten habt, gegen welche Widerstände. Jeder hat ja, du wahrscheinlich auch in deinem Leben, gegen Widerstände zu kämpfen gehabt oder Widerstände durchbrochen. Also nur die wenigsten Menschen gehen immer dahin, sozusagen, woher es warm kommt. Das Leben ist nun mal auch ein Kraftakt. Und jeder von uns weiß, dass da mal der Tod kommt und die größte unbekannte Reise, über die wir nichts wissen. Und jeder hat diese Ungewissheit und die Sorge. Deshalb sitzen wir da sozusagen alle miteinander im selben Boot, und ist das Leben für jeden kraftraubend, egal welchen Weg er zurückgelegt hat. Und auf der Ebene unterhalte ich oder versuche ich mich zu unterhalten mit Menschen, die mich interessieren.
Formulieren die ukrainischen Soldaten auch ihre Wut gegenüber dem Angriff, gegenüber der Aggression, die Wut auch heraus aus der Pflicht oder dem Wunsch, die Familie und das eigene Land zu verteidigen?
Na, es gibt da natürlich alle Schattierungen. Es gibt Leute, die sind wütend, dass sie viele Freunde und Familienangehörige verloren haben. Die sind wütend, dass ihre Stadt zerstört wurde. Die sind wütend darüber, das meiste waren ja früher Zivilisten vor dem Krieg, dass ihre Zukunftspläne zerstoben sind, dass sie auch nicht mehr nach Ägypten an den Strand fahren können, weil Männern in der Ukraine zwischen, wenn ich es richtig noch weiß, zwischen 18 und 60 ist es ja untersagt, das Land zu verlassen. Ohne Ausnahmegenehmigung, Frauen dürfen das, die Männer nicht. Die sind wütend, weil sich vielleicht die Freundin getrennt hat mittlerweile von ihnen. Die sind wütend, weil sie, wenn sie dann auf Heimaturlaub geschickt werden, mit zu Hause nichts mehr anfangen können.
Warum nicht? Was ist zwischenzeitlich im Kopf passiert?
Die Gewalt, die Angst und die Panik, und die ist persönlichkeitsverändernd. Und erzählen die allermeisten, dass sie versuchen, zu Hause über diese Dinge nicht zu reden, auch am Telefon nicht. Die haben ja in den Bunkern haben die WhatsApp. Die haben Skylink da von dem Elon Musk. Mhm. Also die können oft beim Beschuss haben die dann ihre Familien angerufen. Also nicht beim ganz heftigen, aber wenn, ne, und haben dann da ihren Enkelsohn gratuliert, dass er den Judo-Kurs irgendwie abgeschlossen hatte, oder haben sich den neuen Welpen von den Hunden zeigen lassen und dann mit zu Hause gelacht und so. Also ist schon ein regelmäßiger Austausch, aber fast alle haben gesagt, das, was mir hier Angst macht, erzähle ich nicht. Und warum sollte ich es erzählen? Es wird eh nicht verstanden. Du kannst es eh nur verstehen, wenn du da bist. Was stimmt, deshalb gehe ich hin, ab und an, weil ich weiß, man kann es nur verstehen, wenn man sich der Situation mal ausgesetzt hat, mit Haut und Haaren. Das sind ja nicht irgendwelche Exoten, irgendwelche Hochleistungssportler oder Extremsportler, die irgendwie quasi ihr Adrenalin destillieren wollen, sondern das ist ja eine generationsübergreifende Erfahrung mittlerweile, dieser Krieg.
Ich werde zornig, weil ich unmittelbar irgendwie beleidigt werde aufgrund einer schlechten Stimmung einer anderen Person. Ich kann aber auch aus Mitleid zornig werden. Und du setzt dich Situationen aus oder du begibst dich in Gebiete, wo es sehr, sehr viel Leid gibt, das du beobachtest, über das du berichtest. Macht dich das auch zornig? Aus Mitleid? Aus Gerechtigkeitsempfinden? Vielleicht auch nicht helfen zu können, wie du es vielleicht möchtest?
Also ich empfinde da einen Grundzorn, um es mal so zu beantworten, einen Grundzorn, dann, wenn ich sehe, in diesen Ländern, dass ich da unglaublich talentierte Menschen manchmal vor mir habe, auch jetzt wieder in Kenia, unglaublich kluge Frauen, die unglaublich viel aus unglaublich wenig machen, was sie gelernt haben und was sie wissen. Und Leute, die in unserem kulturellen Kontext mit unseren Möglichkeiten aufgewachsen wären, hier vielleicht an deiner Stelle säßen oder neben dir säßen, die jetzt Professoren, Professorinnen, Lehrer, Lehrerinnen sein könnten, die Zukunftstechnologien weiter erforschen könnten, die Rätsel der modernen Physik mithelfen könnten zu enträtseln. Und stattdessen sitzt da diese Frau in ihrem eigenen Dreck, kümmert sich um ihre ganze Energie wird aufgefressen durch den Gedanken, was habe ich heute Abend zu essen? Dabei steckt so ein unglaubliches Potenzial in diesem Menschen drin. Und das merkst du bei dem Gespräch. Das macht einen zornig, das ist so ein Grundzorn, wie viel Verschwendung stattfindet des menschlichen Geistes und wie viel Schönheit auch des menschlichen Geistes.
Was ist deine Strategie, nicht auszuflippen, nicht auszurasten und nicht verrückt zu werden?
Ich weiß nicht, ob die Antwort sehr gewinnbringend ist, aber ich bin, glaube ich, erstmal für mich gesehen normalerweise ein ausgeglichener Mensch. Ich halte meinen Zorn von meinem Naturell aus, glaube ich, gut unter Kontrolle. Das ist das Allerwichtigste. Andere Menschen haben von ihrem Naturell da andere Voraussetzungen. Die werden schnell zornig oder wie man auf Englisch sagt, ill-tempered. Ich habe aber meine Ventile. Also ich bin kein Aktivist, aber habe immer wieder Projekte, wie zum Beispiel das Glasprojekt oder Boko Haram, ja, wo wir anschließend, ich habe da wochenlang diesen entsetzlichen Geschichten zugehört und diesen Frauen, die so stark und so verwundbar sind gleichzeitig, die Kinder bekommen hatten von ihren Vergewaltigern, den sie dann Ehemann nennen mussten, weil sie geheiratet, also zwangsheiraten haben müssen. Und jetzt haben sie dieses Kind da mir gegenüber auf ihrem Schoß sitzen gehabt und sie haben dieses Kind einfach gehasst. Hast du es gesehen? Sie haben es auch so gesagt. Wir hätten es töten sollen. Und so Geschichten. Die natürlich schon ganz, ganz viel auch mit dir machen. Nach der Boko Haram Berichterstattung Impuls von unseren Kolleginnen in der Redaktion, war ja erst als Reportage im Zeitmagazin, bevor es dann als Buch herauskam, die haben gesagt, wir können das nicht so stehen lassen, diese Geschichten. Das ist so unglaubliches Grauen und nicht nur, weil die Taten so grauenhaft sind, sondern weil gleichzeitig die Frauen auch so menschlich rüberkommen, mit ihrem Stolz und weil man merkt, in was für ein tolles Gewebe diese Gewalttat eingegriffen hat und was diese Gewalt hat zerstört hat in dieser Person. Dann haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Da sind jetzt, lasst mich lügen, so um die 200.000 Euro in den letzten Jahren überwiesen worden. Und wir haben Tausenden von Frauen und ihren Familien in Nigeria, in Yola, damit helfen können. Das waren große, große Verteilaktionen, die wir organisiert haben, für die ich auch zum Teil dann extra nochmal runtergefahren bin. Und das war sicherlich auch Ergebnis des Zorns, mehr des Zorns als des Mitleids. Und so könnte ich euch noch viele etliche andere Projekte nennen. Also wenn ich die Möglichkeit habe zu helfen anschließend, dann tue ich das im Regelfall auch, weil ich mich sonst einfach meine Menschlichkeit ein Stück weit verraten würde. Es ist es ist meine Therapie, dass ich dann anschließend im begrenzten Umfang dann auch versuche, den Leuten etwas aufzuhelfen. Das mache ich aber vorher nicht kund. Das ist dann eine andere Gefahr, eine professionelle, dass die Leute dann erwarten, dass du ihnen anschließend hilfst, dass sie sich nur des Geldes wegen sozusagen mit dir unterhalten. Das ist das. Dann würdest du wieder deine Übersetzerfunktion beschädigen dadurch. Deshalb ist das immer eine diffizile Sache.
Und dann fragt Andreas, der hinter uns sitzt, auch noch etwas, das ich Ihnen, liebe Hörerinnen, hier wiederholen muss, weil es schwer verständlich ist. Andreas fragt, ob sich Wolfgang Bauer als Medium zwischen Wirklichkeiten versteht.
Ja. Das ist die Magie. Das ist wie bei Captain Kirk und Raumschiff Enterprise. Da gibt es, wie hieß das Ding, diese Röhre, wo man sich dann zappen oder
beamen.
Beamen, danke. Also was ich versuche, ist quasi dich als Leser zu beamen in die andere Wirklichkeit und umgekehrt auch die Protagonisten, die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ihre Erfahrungen zu beamen in deine Wirklichkeit. Im Prinzip Geschichten erzählen ist immer, glaube ich, hat immer was von Magie. Das ist, glaube ich, auch das Ding, was mich auch kreativ reizt. Also es ist nicht nur das Leben an sich und die Grenzen vom Leben zu erforschen und zu sehen, wie viele unterschiedliche Wege es gibt zu leben. Also es ist eines der größten Geschenke in meinem Beruf. In den meisten anderen Berufen kriegst du immer nur 3-4 Optionen mit auf den Weg. So häufig halt, wie man sich selbst beruflich oder privat verändert oder halt und die entsprechende Anzahl von Freunden und Bekannten um sich herum hat. Aber in diesem Beruf des Reporters kannst du in eine unwahrscheinlich große Anzahl von Lebenskonstrukten reingucken. Intensiv, nah, das versuche ich, für eine begrenzte Zeit, um dann aber sich wieder rauszuziehen. Und das ist ein großes Geschenk. Und das andere ist eben die Magie der Intensität und der Sprache, dass du es dann manchmal wirklich schaffst, wie ähnlich wie beim Kinofilm, jemanden versinken zu lassen in der Wirklichkeit eines anderen, in der Geschichte eines anderen. Nicht der meinen Geschichte, sondern der Geschichte von dir, Daniel, zum Beispiel, mit wem ich mich dann auch immer unterhalte. Und das ist zutiefst befriedigend, muss ich sagen.
Wenn du dich rausziehst aus so einer, was mir wirklich jetzt mich seit 1,5 Stunden extrem beschäftigt, dieses Bild, wie du da im Bunker sitzt, im Schützengraben und tagelang die Einschüsse hörst. Unfassbar. Da musst du dich physisch dadurch da herausziehen und wieder hierher kommen. Wie lange dauert es, bis, wenn du hier in Reutlingen bist, bis das einigermaßen so weit aus deinem Kopf wieder raus ist, dass du normal hier wieder dein Leben führen kannst? Oder geht das sofort?
Das geht relativ schnell mittlerweile. Früher hat es lang gedauert. Also die Angst ist geblieben, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wären 2x fast ums Leben gekommen dort. Also wirklich, das war extrem knapp, beschossen durch ein Kampfflugzeug mit der Rakete, wo nicht nur die Wände plötzlich zitterten, sondern der Boden sich hervorhob, wo du einen Blitz gesehen hast und ich mir zumindest nicht sicher war, habe ich es gesehen, vor meinen Augen oder hinter meinen Augen. Also in dem Moment war alle Optionen offen quasi. Da hätte der Pilot des Kampfjets nur wenige Millimeter mit seinem Steuerknüppel oder was immer der dann hat, anders drücken müssen. Und dann würde dieses Gespräch jetzt nicht stattfinden können. Also die Angst ist nach wie vor unverändert und nackt und existenziell. Und dann zittern mir die Knie und ich habe Schwierigkeiten, meine Gedanken zu fassen. Aber die Reise zurück ist geht jetzt doch deutlich schneller. Also eines der schlimmsten Kriege davor, die ich erlebt habe, war der syrische Bürgerkrieg in Aleppo, wo wir auf der Seite der Rebellen gearbeitet haben. Nicht embedded, aber auf der Frontseite. Wo ich tagelang einen vehementen Beschuss der syrischen Armee ausgeliefert war. Und es wirklich Momente gab, wo die Angst kaum noch zu kontrollieren gewesen ist, also wo ich nah an der Panik war. Nasas, so einer Kleinstadt da an der syrischen Grenze, ganz am Anfang des Bürgerkrieges, als die Assad-Armee noch in der Stadt war, drumherum kaum Journalisten bisher im Land waren, weil zu gefährlich, wir durch die Grenze uns geschmuggelt hatten, den türkischen Grenzern ausweichend, und wir dann von Medienaktivisten, also von wirklich demokratischen, von Leuten, die sich eine bessere Zukunft, nicht Islamisten, sondern liberale, demokratische Aktivisten, von denen im Empfang und beherbergt wurden. Und du dann ständig diese massiven Artilleriegeschosse in dieser Kleinstadt hattest. Und diese Kleinstadt bestand aus Häusern mit dünnen Wänden und keinen Kellern. Und so eine Rakete räumt da schnell mal 2 Stockwerke ab und durchschießt ohne Probleme 3 Wände auf einmal. Du denkst, du bist geschützt, weil es sind 3 Wände nach außen, aber ist nicht der Fall. Und genau, und dieser Beschuss war, den kannte ich in dieser Intensität bis dahin noch nicht. Und da gab es dann Situationen, wo ich einfach gesagt habe, ey Leute, ich habe gesehen, da drüben hat es einen Keller, ich will jetzt in diesen Keller. Dann bin ich zu diesem Keller, aber die Aktivisten haben gesagt, oh, Wolfgang, da sind die Frauen und Kinder. Wir wissen nicht, ob die begeistert sind. Sag, ja, sorry, aber ich habe einfach Angst. Ich will in diesen Keller. Dann bin ich zu diesem Keller, bin halbwegs runtergekommen, dann steht da die Delegation an Frauen vor mir, die sagt, sorry, aber du bist ein Mann, hier dürfen nur Frauen und Kinder. Sag, ach, yes. Wenigstens auf halbem Wege im Treppenhaus, da habe ich dann für paar Dings mit meinem Übersetzer für eine gewisse Zeit gestanden. Das Treppenhaus aber war nicht ideal, weil da waren große Fenster. Und große Fenster solltest du bei Beschuss meiden. Fenster sind da tot. Bei Beschuss. Die Splitter des Glases töten dich wie die Splitter des Holzes da in diesem Unterstand, von dem ich vorhin erzählt hatte. Also musste ich wieder raus. Und dann saß man mit diesen ganzen todesmutigen Aktivisten im Hof und haben gegessen, ja, in aller Ruhe gegessen, während drumherum die Raketen einschlugen. Und die Fotografin, die ist bei der New York Times bis heute eine der wichtigsten Kriegsfotografinnen der Welt, super cool, nicht mit der Wimper gezuckt, während ich da saß und dachte, Gott, wir müssen hier weg. Das ist wirklich russisches Roulette, was wir hier machen. Ich will hier weg. Aber es gab hier keine soziale Akzeptanz meines Gedankens. Und deswegen mitgefangen, mitgehangen. Im wahrsten Sinne mussten wir dann das Essen da zu Ende machen. Und dann irgendwann bin ich dann zum Haus eines weiteren Aktivisten gefahren. Der erkannte meine Not, meine innere. Und der hatte dann so einen Müllschacht zwischen den Häusern, voller Müll, aber mit dicker Betonröhre drumherum. Und das war dann der Ort, wo ich hätte mich in Sicherheit bringen können. Aber zu diesem Zeitpunkt ließ dann der Beschuss dann nach und dann blieb mir der Müll erspart. Also nach diesen Erfahrungen und wieder hier zurückkommend nach Reutlingen, war ich jeweils für eine Woche, habe ich mich gefühlt wie so ein geprügeltes Kind, wenn das richtige Bild ist oder auch nicht. Also ich habe bin mit eingezogenen Kopf hier durch die liebliche Fußgängerzone und über den schönen Marktplatz gegangen. Wirklich so, wie wenn mein Rückgrat um ein paar Zentimeter geschrumpft wäre, weil ich immer noch diese Kraft in meinen Muskeln drin hatte, dass du jederzeit dich ducken musst, jederzeit dich hinwerfen musst. Und das wächst dir rein in das Knochengerüst. Und das hat eine Woche gedauert jeweils, bis das sich wieder rausgewachsen hatte. Ja. Jetzt mit der Ukraine war es anders. Ist es jeweils auch anders, jetzt auch vor anderthalb Monaten, wo ich euch auch eingeladen hatte, wenigstens einen Teil mitzukommen, hatten wir auch massiven Beschuss. Aber die Reise wieder hierher ist nicht mehr so lang, wie sie früher gewesen ist. Also ich habe dieses Empfinden des geprügelten Hundes in der Fußgängerzone nicht mehr. Warum, kann ich euch nicht sagen. Vermutlich einfach, weil ich es kenne. Und der Schock vor diesem neuen, ungekannten vom Anfang nicht mehr da ist, sondern ich weiß, wie sich's anfühlt, wenn plötzlich eine Rakete nebenan reingeht. Und die geht dann vorbei und ich lebe ja noch und ich bin nicht verletzt. Und dann kann ich wieder ins Restaurant gehen und was Gutes essen. Und dieser Optimismus, der ja ein falscher ist, aber dieser Optimismus, der begleitet mich dann halt auch seit einigen Jahren. und hilft. Ist zwar ein bisschen eine Selbstlüge, aber hilft, hier wieder dann auch anschließend anzukommen.
Und dann formuliert Andreas noch eine Frage, die mir, wenn auch vielleicht nicht in dieser Direktheit, auch tatsächlich durch den Kopf ging. Andreas fragt wörtlich, hast du nicht irgendwann das Gefühl, so, ich habe jetzt die Fresse voll von diesem Wahnsinn?
Also ich brauche keine Gewalt in meinem Leben, wenn du das fragst. Also ich bin jedes Mal froh, wenn ich dann wieder zurückkomme. Aber ich lasse ja alle dann zurück. Also meine Übersetzer, das Team, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Familien, die Kinder, die lasse ich alle zurück. Die sind nach wie vor diesem Wahnsinn ausgesetzt und müssen da nach wie vor sich auch irgendwie ein Leben halbwegs mit Glück organisieren. Das meinte ich vorhin mit, dass ich mit einem Bein in dieser Realität, mit dem anderen Bein in der hiesigen stehe. Und beide sind mittlerweile quasi einigermaßen gleichberechtigt, weil beide gleichermaßen wirklich sind. Und genug von Gewalt. Wie gesagt, ich bin Gewalt ist nichts, was mich anzieht. Aber die Menschen, die Gewalt erfahren haben oder immer noch erfahren, deren Geschichten finde ich nun wichtiger zu erzählen, im Interesse aller, nicht nur deren Interesse, sondern auch unserem Interesse, als jetzt tatsächlich irgendwie ein Restaurantkritik zu machen in Wien oder in Stuttgart. Geht ja immer darum, wie willst du dein Leben verwenden, auf was? Wir haben nur wenige Jahre und was willst du machen? Und ja, ich glaube, es gibt kaum was Sinn, also es gibt ganz, ganz viele ganz sinnvolle Sachen, aber dieses gehört für mich dazu. Ich glaube, langfristig ist das im besten Sinne friedensstiftend, also zumindest der Versuch und zumindest das, was ich tun kann.
Ja, und damit lassen wir es erst einmal gut sein. Ich brauche eine Pause. Die Dinge, die hier gesagt wurden, gehen mir sehr nahe. Ich muss sie erst verarbeiten. Als wir den Heimweg antreten, beschäftigen mich seine Worte noch die ganze Autofahrt zurück nach Wien. Ist die Menschheit überhaupt lernfähig, frage ich mich. Wolfgang Bauer scheint einen gewissen Optimismus zu haben, sonst könnte er nicht tun, was er tut. Und das beeindruckt mich. Gleichzeitig aber konfrontiert er einen mit der unangenehmen Wahrheit, dass wir alle zu Gewalt fähig sind, wären die Umstände nur andere. Ob ich dem zustimme? Ich weiß es nicht. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, ist seine Offenheit, über die eigene Angst zu sprechen. Ich glaube, indem er seine Furcht nicht verleugnet, bewahrt er sich seine Menschlichkeit. Er besitzt die seltene Fähigkeit, über das Menschliche inmitten der Gewalt zu sprechen, zu übersetzen, wie er es sagt. Und vielleicht ist das eine der wichtigsten Lektionen aus dieser Begegnung. Es ist in Ordnung, dass wir Angst bekommen vor Krieg, Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Diese Furcht ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Seismograph. Sie soll uns zur Wachsamkeit und zum Handeln auffordern. Denn auch wenn man alles um sich herum ausblenden will, um sich nicht schlecht zu fühlen, würde uns diese Ignoranz früher oder später teuer zu stehen kommen. Zorn ruft Zorn hervor. Doch Wolfgang Bauer versucht, seine eigene Wut auf das Gesehene und Erlebte in etwas Produktives zu kanalisieren. Er lässt sie in seine Arbeit einfließen, um durch reale Geschichten, durch Einordnung und Aufklärung die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen, indem er unermüdlich erzählt, wozu der Mensch fähig ist, im Guten wie im Schlechten.